Du nimmst sehr wahrscheinlich zu wenig Protein zu dir und lässt dabei wertvolle Prozentpunkte im Tank, was deine Longevity-Reise angeht. Und warum das so ist und wie du es ab sofort praxisnah ändern kannst, das klären wir in der heutigen Folge in unserem Protein-Deep Dive. Und damit herzlich willkommen bei Long Game. Wir bei Long Game wollen, dass möglichst viele Menschen lange und vor allem gesund leben und du im Hier und Jetzt deine maximale Performance abrufst. Wir, das ist einmal Markus, der ist Arzt, Kardiologe und auf Prävention spezialisiert, und ich bin ein Laie, der einfach die dummen Fragen stellen darf, damit es praxisnah und umsetzungsfähig bleibt. In diesem Sinne, viel Spaß mit der Folge und let's go! Ja, Markus, wenn wir jetzt einmal wirklich ganz vorne anfangen bei Protein. Ich muss sagen, ich als Laie habe ganz lange einmal nie verstanden, Proteine, Aminosäuren, was ist denn eigentlich jetzt genau ein Protein? Wenn du da vielleicht einmal reinschauen kannst, wie setzt sich ein Protein zusammen? Was ist es überhaupt?
Also der deutsche Begriff für Protein ist ja Eiweiß. Mhm. Und man muss sich das so vorstellen, als absoluter Bauklotz, Grundbaustein, habe ich Aminosäuren. Und da gibt es die unterschiedlichsten Aminosäuren, die der Körper nehmen kann. Und
also ein Protein besteht aus Aminosäuren.
Ein Protein besteht aus Aminosäuren, genau. Und man muss sich so vorstellen, mehrere Aminosäuren nebeneinander geschaltet. Wenn ich diese gemeinsam als ein Package nehme, habe ich den einfachsten Grundbausatz für ein Protein. Also sprich, 6, 8 oder 10 Aminosäuren zusammen als Kette geben mir die Grundkette, Grundbausatz für ein Protein, für ein Eiweiß. Diese Kette wird quasi mehrfach gefaltet und verändert. Man sagt bei Proteinen, man hat quasi die Primärstruktur, Sekundär, Tertiär und Quartär, also erste, zweite, dritte, vierte Struktur. Und zweite, dritte und vierte Struktur ist entsprechend, wie ich diese aneinanderhängenden Aminosäuren zusammenfalte und miteinander verbinde. Wenn ich diese einzelnen Strukturen durchlaufe, habe ich am Ende ein quasi wie ein Wollknäuel zusammengekrumpfelt, was eine gewisse 3D-Struktur gibt. Und diese 3D-Struktur ist am Ende das Protein, das Eiweiß.
Ach okay, das heißt, wir haben einmal die quasi Lego-Blocks, das sind Aminosäuren.
Ich habe die Lego-Steine, das sind die einzelnen Aminosäuren.
Die hängst du aneinander.
Dann habe ich eine Kette.
Und dann faltest du die nochmal.
Und die Kette verdrehe ich und falte ich und knicke ich und mache sonst wie. Mhm. Und diese Faltung ergibt dann mein Eiweiß. Weil es ist ganz abhängig davon, wie die gefaltet ist, also welche 3D-Struktur ich bekomme. Abhängig davon hat dieses Eiweiß unterschiedliche Aufgaben.
Ach was.
Und Möglichkeiten.
Das heißt, auch ein Eiweiß aus verschiedenen Lego-Blocks kann, wenn es anders gefaltet wird, kann es
genau
eine andere Funktion
haben. Du kannst dieselben Aminosäure-Abfolge hintereinander haben. Wenn du die aber anders faltest, hat es eine komplett andere Wirkung.
Das ist ja faszinierend.
Das ist völlig abgefahren. Ja. Okay. Und darum ist es eben so wichtig, auch wie es ist gefaltet und vor allem auch, welche Aminosäuren nebeneinander kommen.
Ja. Okay. Und Aminosäuren, was, wenn du es noch einmal näher erklären kannst, also das sind die Baublöcke für Proteine, was ist das genau?
Genau, Aminosäuren sind chemische Verbindungen oder Zusammenhänge, die entweder vom Körper gebildet werden können, das sogenannten nicht essentiellen Aminosäuren, oder der Körper eben benötigt, um etwas bauen zu können, also Eiweiße bauen zu können, die er aber selber nicht herstellen kann. Also die sogenannten essentiellen Aminosäuren. Bedeutet, ich muss sie über die Ernährung dem Körper zuführen. Beispiel essentielle Aminosäuren sind Leucin, Isoleucin, Methionin, hat man vielleicht so schon mal gehört. Drum ist die Ernährungsweise so wichtig, damit ich meinem Körper eben diese Aminosäuren zur Verfügung stelle, damit er nicht nur ein Drittel des Baukastens hat, sondern damit er eben den vollen Baukasten hat und alles bauen kann. Und jetzt kann man sich fragen, okay, aber wenn ich halt ein paar Aminosäuren brauche, warum brauche ich die anderen oder warum ist es so wichtig? Weil Proteine, also diese Eiweiße, im Körper in ganz unterschiedlichen Formen vorkommen. Und der Körper eigentlich für fast alles Eiweiß benötigt. Denn Hormone zum Beispiel sind Eiweiße. Also Insulin ist eine gewisse 3D-Struktur. Das ist ein Eiweiß, ein Protein. Also ich brauche es für Hormone. Ich brauche es für strukturelle Sachen, also im Muskelaufbau zum Beispiel.
Da kennt man es ja so am ehesten her, ne? Proteine für die Gains.
Genau, genau.
Aber, ja, okay.
Dann Trägerproteine zum Beispiel, da steckt es ja schon direkt im Namen drin. Also ich brauche auch teilweise für Stoffe, die ich innerhalb meines Körpers von A nach B transportieren möchte. Also wenn ich zum Beispiel etwas aus dem Darm aufnehme und irgendwo zur weiteren Verarbeitung bringen möchte und das Ganze übers Blut weiter transportieren muss, gibt es Stoffe, die können nicht einfach im Blut mitschwimmen, sondern die müssen von A nach B transportiert werden. Diese Trägerproteine sind auch Eiweiße. Ja?
Also die Trägerproteine tragen dann die Stoffe mit oder sind die Stoffe,
genau. Ich nehme aus dem Darm was auf. Der Stoff, den ich aufnehme, den packe ich auf ein Trägerprotein und das Trägerprotein bringt wie so ein Taxi das von A nach B. Ja? Okay. Und ganz, ganz wichtig, Enzyme sind Proteine, sind Eiweiße. Also Enzyme brauche ich immer, wenn ich irgendeinen Stoffwechselprozess im Körper habe. Das heißt, ich möchte einen Stoff A in einen Stoff B umwandeln. Oder man hat es vielleicht gehört bei den Mitochondrien und in den Zellen, um Energie zu generieren oder zu bauen. Jeden Schritt, dass ich einen Stoff in den nächsten bekomme oder Energie machen kann oder Zucker herstellen kann, brauche ich immer ein Enzym, das den Stoff A zu B umwandelt. Und diese Enzyme sind auch Eiweiße. Und darum ist es einfach so essentiell, Eiweiß, also Proteine aufzunehmen, beziehungsweise diese Aminosäuren zur Verfügung zu stellen, dass ich all das für meinen Körper bauen kann.
Okay, das heißt also, Proteine sind quasi ganz, ganz essentielles Baumaterial und Funktionsmaterial im gesamten Körper für alle möglichen Funktionen.
Völlig richtig.
Was sind noch so, also jetzt kennen wir den Muskelaufbau als so eine prominente Funktion von einem Protein. Was sind noch so für Funktionen, die einfach essentiell und kritisch sind?
Wie gesagt, also die Enzyme zum Beispiel, weil wenn ich nicht genügend Enzyme habe, dann laufen meine Stoffwechselprozesse auch nicht richtig. Mhm. Bedeutet, mein Körper funktioniert einfach nicht in dieser Form, wie er soll. Und eben auch ganz wichtig für Hormone, weil wenn ich nicht genügend Hormone bauen kann, mein Körper wird über Hormone gesteuert, dann funktioniert das Ganze auch nicht.
Okay, also super spannend. Also ich brauche es überall im Körper. Mhm. Wie kriege ich es denn hin, dass ich meine Ernährung darauf einstelle, dass ich quasi alles habe bei mir im Körper?
Mhm. Also wie wir gesagt hatten, es gibt manche Aminosäuren, die kann der Körper selber bilden. Ich habe aber viele Aminosäuren, eben diese essentiellen, die ich meinem Körper zuführen muss. Wie läuft es mit der Ernährung ab? Ich habe, egal in dem Fall, ob tierisch oder pflanzlich, ich nehme etwas, ich esse etwas und das, was ich esse, ist ja bereits schon zusammengebaut. Also auch, das heißt, meine Nahrung hat diese Aminosäuren in sich, das Lebensmittel hat es in sich, aber ich muss irgendwie drankommen. Bedeutet, wenn ich etwas esse, muss ich das Lebensmittel in seine Einzelbausteine zersetzen. Das ist die Verdauung, wenn man so möchte. Somit ist es ganz wichtig, ich muss das ganz gut kauen, weil je größer die Oberfläche ist, desto besser können und auch witzigerweise hier die Eiweiße, die Proteine zum Verdauen ansetzen. Also ich komme mit Protein, um Aminosäuren freizusetzen, damit ich meinem Körper was aufnehme. Das heißt, das Ganze läuft im Mund schon mal ab, dann geht es in den Magen. Im Magen habe ich die Magensäure und auch hier Prozesse, um eben die Lebensmittel in die einzelnen Bausteine, die einzelnen Aminosäuren aufzubrechen, aufzubauen, um sie dann über entsprechende Rezeptoren oder Transportkanäle aus dem Darm aufnehmen zu können. Das ist auch mit einer der Prozesse, der unterscheidet, wie hoch ist zum Beispiel eine Bioverfügbarkeit eines Proteins. Also sprich, wie viel von dem, was ich zu mir führe, kann ich auch wirklich umsetzen für meinen Körper. Mhm. Und vor allem, wie schnell wird das Ganze in den Körper aufgenommen? Weil da geht es sehr darum, wie hoch ist die Molekülgröße, also wie viel Angriffsfläche habe ich zum Verdauen? Wie gut ist es vorverdaut? Wie leicht kann ich das Ganze aufnehmen in den Körper? Ja? Und damit kann ich eben steuern, wie effektiv oder wie effizient eine Aufnahme laufen kann.
Okay, das heißt, ich esse also, bei unserer Lego-Beispiel zu bleiben, ich esse ein ganze...
Du isst ein Haus, ein Lego-Haus?
Ich esse ein Lego-Haus, es wird dann unterteilt in verschiedene Lego-Bausteine.
Genau.
Und mein Körper setzt sie dann wiederum so zusammen,
welche Figur... Dein Körper nimmt aus dem Darm die Bausteine, die Lego-Bausteine auf und in deinem Körper, in der Blutbahn, dort die Organe, die es brauchen, die nehmen die Bausteine und packen es wieder zusammen und bauen sich das zusammen, was sie brauchen.
Aber die bauen nicht dasselbe Haus auf, die bauen jedes Haus, was sie quasi wollen oder auch ein Auto oder auch ein Schiff.
Genau, ganz genau.
Verstanden. Und wie stelle ich jetzt sicher, dass meine also dass ich bei meiner Ernährung all die richtigen Bausteine meinem Körper zur Verfügung stelle?
Ja, also da ist es erstmal ganz einfach gesagt, so breit und variantenreich es nur irgend geht, sich zu ernähren, ist insofern gut, weil ich eben darauf achten muss, dass ich all diese Aminosäuren abdecke. Und die unterschiedlichen Lebensmittel bringen eben die unterschiedlichen Aminosäure-Konstellationen mit. Und man sagt, das Aminosäure-Profil, das heißt, das Profil muss breit gefächert sein, damit ich eben möglichst viele verschiedene dieser kleinen Lego-Bausteine bekomme. Mhm. Bedeutet allgemein, wenn ich mich tierisch eben miternähre, auch hier auf die unterschiedlichen Formen
achte. Gleich noch einen, ne? Aber sozusagen.
Genau, oder wenn ich mich vegan ernähre, dann sollte ich auch schauen, dass ich immer unterschiedliche Proteinquellen miteinander kombiniere. Also zum Beispiel Erbsenprotein und Reisprotein. So, ja, oder dann auch für die Aufnahme mit doch auch mal mit Kohlenhydraten dazu, weil ich dann einfach ein höheres Aminosäureprofil bekomme. Als wenn ich immer nur in einer Schublade bleibe, dann fehlen mir eben die anderen Schubladen.
Ja. Also krass, also echt faszinierend. Das heißt, also Protein ist nicht gleich Protein. Wie stellt denn jetzt der Körper sicher, dass er von all diesen verschiedenen Aminosäuren genau den richtigen Cocktail hat?
Also im Optimalfall lieferst du ihm so viel von all diesen Aminosäuren, die er braucht, und dann ist er glücklich. Mhm. Aber der Körper ist wirklich clever in dem Fall, weil er die Fähigkeit hat, manche Aminosäuren untereinander von einer in die andere umzubauen. Das heißt, wenn ihm manche Aminosäuren fehlen, um eben jetzt nicht ein Auto zu bauen, sondern er will ein Schiff bauen und braucht dann eine andere Aminosäure, dann kann er die Aminosäuren untereinander umbauen, damit er genau die hat, die ihm fehlen, damit er sein Schiff bauen kann. Ist natürlich immer ein höherer Energieaufwand, aber an sich besitzt er die Fähigkeit, das zu tun.
Wahnsinn.
Total krass.
Ja. Krass. Krass.
Schlauer Körper.
Ja. Ja. Jetzt haben wir, glaube ich, grob verstanden, quasi, okay, was sind Proteine eigentlich, warum lohnt es sich da vielleicht auch einen zweiten Blick reinzuwerfen? Vielleicht noch mal kurz, welche Rolle spielen jetzt die Proteine als solches für Longevity?
Also, wie wir vorhin schon angerissen haben, als Hauptpunkt natürlich für Muskelaufbau. Ja, warum für Longevity und Muskelaufbau? Ich möchte Muskulatur haben, ich möchte Stabilität haben, ich möchte später im Alter und hier und jetzt einfach genügend Kraft und Energie haben, um mein Leben gut zu leben. Das heißt, ich brauche Proteine, um die Stoffwechselprozesse des Muskelaufbaus zu unterstützen. Und ich brauche die Proteine, um überhaupt Muskulatur bauen zu können. So, also ganz, ganz wichtiges Thema. Das zweite ist, auch im Rahmen der Ernährungsweise, nachweislich, wenn ich Proteine zu mir nehme, habe ich, wenn ich mich ernähre und auch Kohlenhydrate dazu esse, nicht so starke Blutzuckerauslenkungen, also so Spitzen drin.
Kannst du das vielleicht nochmal erklären? Also ganz grundsätzlich, du kannst Proteine, Fette oder Kohlenhydrate essen, ganz grundsätzlich, ne?
Genau.
Und warum wollen wir jetzt, dass Menschen mehr Protein essen?
Genau. Der Vorteil ist, wenn ich mehr Protein esse, dann habe ich so einen ganz sanften Insulinausschüttung, aber nicht so eine starken Peak, wie ich sonst habe, wenn ich zum Beispiel nur Kohlenhydrate, also nur Zucker esse. Und diese Zuckerschwankungen, diese starken, möchte man eigentlich verhindern. Der Vorteil ist, wenn ich schon etwas Proteine gegessen habe und der Körper ein gewisses Grundniveau an Insulinausschüttung schon oder an Insulin angelegt hat, puffert es mir das deutlich leichter, wenn ich mich ernähre und eben Kohlenhydrate zum Beispiel zu mir nehme, dass der Blutzucker einfach nicht so durch die Decke geht. Das heißt, ich habe eine viel, viel konstantere Blutzuckerspiegel, den ich auch haben möchte, weil dieses Auf und Ab einfach nicht gut für den Körper ist.
Okay. Also Muskelaufbau, weniger Blutzucker,
Schwankungen, Spikes, genau. Zusätzlich, ich habe einfach eine konstante Versorgung meines Körpers mit Proteinen, mit Enzymen. Das heißt, ich habe einen konstant guten Ablauf meiner Stoffwechselprozesse. Demnach funktioniert mein Körper besser. Und ich habe ein ausreichendes Basisniveau, um einfach alle Hormone auch bilden zu können, die ich benötige, damit mein Körper in seiner Steuerung auch gut funktioniert. Also das, diese vier Punkte brauche ich für meinen Longevity-Plan quasi.
Also das heißt, es ernährt einen nicht nur, dass es einem quasi die Energie gibt, sondern es erfüllt eben auch essentielle Körperfunktionen. Und deswegen ist Protein so relevant im Vergleich zu Fett und Kohlenhydraten, die die quasi nur Energie
liefern? Energie liefern, ganz genau. Also okay. Da habe ich ein One-Way-Ticket, ja, und Proteine ist der bunte Strauß Blumen, der da kommt.
Ja. Und deswegen sagen wir quasi, solltest du deine Proteinaufnahme erhöhen, einfach weil es so viele Vorteile hat und so viele Prozesse unterstützt.
Mhm.
Und gleichzeitig hat es so viele negative Konsequenzen, wenn du eben essentielle Körperfunktionen wegen dem Proteinmangel nicht ausführen kannst.
Ganz genau.
Ja.
Weil du gesagt hast, wenn du nicht genügend zu dir nimmst, ist halt dann in der Tat auch die Frage, also wie viel brauche ich denn eigentlich? Ja, also wie ist eine Ernährungsform, dass ich sagen kann, ich bin ausreichend mit Protein aufgestellt?
Ja.
Und differenziert man ein bisschen so, eben mache ich ganz viel Sport oder nicht, aber es gibt eben schon Bereiche, bei denen sich in den Studien rauskristallisiert hat, wo ich so im Sweet Spot liege. Ja? Es gab eine sogenannte Meta-Analyse, bei der eben verschiedene Studien zusammengefasst wurden. Und da hat man gesehen, okay, welcher Bereich besteht, bei dem ich einfach eine sichere Aufnahme an genügend Eiweißen habe, oder an genügend Protein habe, um eben einen Muskelaufbau zu erzielen. Und da war ein Bereich von 1,03 bis 2,2 Gramm pro Kilogramm, ja, Idealkörpergewicht, also das Gewicht, das ich eben so haben möchte, angepasst an meine Körpergröße. Und innerhalb dieser Studien haben wir gezeigt, aber die meisten Personen lagen eben bei 1,6 Gramm. Das heißt, wenn ich mir meine Körpergröße nehme und mache das mal 1,6, dann habe ich mache das mal 1,6, dann komme ich auf den Proteinanteil raus, den ich am Tag zu mir nehmen sollte. Man muss ein bisschen vorsichtig sein, weil in dem Fall war es so, dass die Studien fast durchgängig mit so mit 30ern, also mit eher jüngeren Probanden gemacht wurde, die eben alle Kraftsport gemacht haben.
Und männlich waren,
genau. Dementsprechend, es fällt jetzt raus, passt es genauso für die Frau auch? Wie ist es, wenn ich jetzt nicht unbedingt so viel Sport mache? Diesen Fall wollen wir gar nicht zulassen, weil jeder sollte Sport machen. Aber man muss das in der Tat ein bisschen kritischer betrachten zumindest und zu sagen, ich stülpe es jetzt nicht auf jeden über, aber ich weiß, wo die Limitation der Studie ist.
Ja. Das heißt, für jemanden, der jetzt hier zuhört und ach Wahnsinn, so wichtiges Protein, weil wichtiger Baustoff und brauche ich irgendwie. Jetzt hat mir der Markus gesagt, ungefähr 1,6 Gramm sollte ich zu mir nehmen. Mhm. Und damit würde ich sagen, kann man grob ins Rennen gehen.
Genau, also wenn ich die 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, Idealkörpergewicht hinbekomme, brauche ich mir eigentlich keine großen Gedanken machen, weil dann weiß ich, ich bin im Sweet Spot, dass wenn ich auch noch richtig gut Krafttraining dazu mache, werde ich einen Muskelaufbau bekommen.
Ja.
Und ich versorge meinen Körper mit genügend Protein, dass ich eben auch alle anderen Funktionen gut unterstütze.
Ja. Und diese 1,6 Gramm weichen ja ganz schön stark davon ab, was sonst so in den Leitlinien steht, richtig?
Genau. Also bis vor einiger Zeit war es so, dass die Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin noch 0,8 Gramm angegeben hatte, hat aber nachjustiert. Also die haben nachgezogen, sind jetzt bei ungefähr 1,2, 1,3 Gramm. Mhm. Aber dennoch ist man derzeit, wenn man eben die Studienlage dann anschaut, bei diesen 1,6 Gramm.
Ja. Ja. Okay, und wenn man jetzt sagt, okay, habe ich gehört, dass die Studie wurde vor allem an jüngeren Leuten, Männern untersucht, die Kraftsport machen. Was sagt denn sozusagen die Studienwelt zu vielleicht älteren Personen? Welchen Einfluss hat da Proteineinnahme?
Ja, also bei älteren Personen ist es eigentlich nochmal deutlicher, weil man sieht, dass die Zunahme oder das mehr Zuführen von Protein wirklich das, was an Muskulatur noch da ist, eigentlich stabilisiert, dass das da bleibt. Oder dass eben, wenn die anfangen, auch moderat Sport zu machen, die auch im Alter nochmal einen Muskelzuwachs haben können. Also sprich, damit kommen sie auch nochmal in einen Bereich, wo sie stabiler werden, wo sie weniger leicht fallen, wo sie einfach geschützter sind. Also bedeutet auch hier im Alter unbedingt wichtig, auch auf genügend Protein-Intake zu achten. Und damit kann man schon eigentlich so ein bisschen den Bogen spannen, dass er sagt, okay, das hat bei den Jungen funktioniert. Man sieht, es ist bei den ganz Alten auch ein Positiveffekt drin. das wird nicht so irgendwo ein Gap sein, wo man sagt, diese Personengruppe zieht auf einmal einen Schaden davon, wenn sie dann mehr Proteine zu sich nimmt.
Ja, genau. Also es ist quasi durch die gesamte Bank weg, eigentlich auch wenn jetzt diese Meta-Analyse ganz viele Daten hat, da ist quasi eine Verzerrung möglicherweise drin, mhm. aber andere Studien zeigen eigentlich über alle Alters- und auch Geschlechter,
dass der Effekt da ist.
Ist der Effekt da.
Genau.
Immer in Verbindung mit Krafttraining?
Immer in Verbindung mit Krafttraining.
Okay.
Also das ist wirklich das A und O. Ich kann nicht darauf warten, dass ich Muskulatur aufbaue, nur weil ich mich aufs Sofa setze und Proteine zu mir nehme. Mhm. Ich kann ziemlich gut einen Muskelabbau verlangsamen durchs Zuführen von Protein. Mhm. Aber um Muskulatur aufzubauen, muss ich zusätzlich Krafttraining machen. Ja.
Warum ist das so, meinst du?
Weil der Muskel einfach den entsprechenden Reiz benötigt, um überhaupt auch sich an diese neue Situation, in die ich den Muskel bringe, anzupassen, zu adaptieren und dadurch eben Muskulatur aufzubauen.
Ja.
Weil wenn der Reiz nicht kommt, dann sagt der Körper, warum soll ich mich verändern?
Ja.
Wenn du dir diese Folge noch einmal zu Gemüte führen möchtest, empfehle ich dir sehr die Long Game Show Notes. Das ist eine Textversion des Podcasts, in der wir weiterführende Ressourcen, Quellen und auch Grafiken einmal für euch aufgearbeitet haben, komplett kostenlos. Einfach auf longgame.de/shownotes gehen, danach der Folgennummer suchen und viel Spaß damit.
Okay, und jetzt haben wir eine Person, die ist 80 Kilogramm schwer, legt jetzt irgendwie 1,6 Gramm an, das heißt, wir liegen irgendwo bei irgendwie 140, 150 Gramm, die hier empfehlenswert sind. Wenn man sich so eine Standardernährung anschaut von einer Person, wo liegen wir denn, also wenn man nicht auf Proteine achtet, wo kommt man denn so ungefähr raus bei Proteineinnahme?
Bei einer Standardernährung ist es so, dass ich vor allem einen hohen Anteil an Kohlenhydraten und Fetten dabei habe. Und man wird sehr schnell sehen, und darum ist auch wirklich hier die Empfehlung, mal ein, zwei Wochen zu tracken, wie ich mich ernähre. Mal nicht darauf achten, sondern ganz normal essen, so wie ich Lust habe, und dann mal zu tracken und zu sehen, wo liegt denn mein Proteinanteil. Man wird sehen, Kohlenhydrate, Fette sind sehr hoch, Proteine sind sehr wenig. Das heißt, wahrscheinlich liege ich irgendwo zwischen 50 und maximal 70 Gramm am Tag. Das heißt, ich habe ungefähr, ja, nicht ganz das Dreifache oder ein Drittel nur von dem, was ich haben sollte. Und das ist natürlich krass, ja.
Das ist total krass. Also nochmal, das heißt ja nichts anderes, als es gibt hier eine Zahl, die ist erwiesenermaßen gut für deine langfristige Gesundheit und Muskelerhalt und Muskelaufbau. Das sind diese 1,6 Gramm.
Mhm.
Und du sagst jetzt quasi, in der Standardernährung, wenn du nicht drauf achtest, bist du gerade mal bei der Hälfte davon.
Das ist brutal.
Das heißt also, jeder, der jetzt der nicht darauf achtet, aktiv Proteine zu sich zu nehmen, wird sehr wahrscheinlich zu wenig haben für eine langfristige Fitness.
Ja, definitiv.
Was ich krass finde.
Und wenn man da drauf achtet, wird man sehen, dass eine proteinreiche Ernährung jetzt ist möglich, ist jetzt aber schon ein bisschen anspruchsvoller, um eben diese Mengen an Proteinen überhaupt zu sich nehmen zu können.
Ich finde es immer wieder krass, also wenn man unterwegs ist, auf Reisen ist, da kriegt man das am meisten mit, finde ich, wie sehr einfach unsere Gesellschaft auf Kohlenhydrate und Fette ausgelegt ist. Also gehen wir jetzt am Flughafen, da halt, das ist der typische Bäcker, die gesamte Auslage voll mit Weißbrot, mit Käse und fettiger Wurst. Und einen Proteinsnack dazu finden, ist relativ rar.
Da ist natürlich unser Land, muss man leider sagen, auch ein bisschen im Fokus. Ich war vor Weihnachten in Helsinki und das ist insane. Also das war wirklich, also man sieht, dass die skandinavischen Länder einfach ein deutlich besseres Empfinden für Gesundheit haben.
Wie war's da?
Weil da kriegst du deine proteinreichen Lebensmittel. Da kriegst du Vollkornbrot und nicht irgendwelche Semmeln. Da ist Pute mit dabei oder du hast einen Hummus-Aufstrich statt einfach nur Butter drauf. Du kriegst fast alles mit Avocado, also auch über die Fette, die gehen, Sprossen mit dabei. Das ist so eine andere Auslage an Lebensmitteln, die da ist, verglichen zu hier in Deutschland. Das ist unglaublich.
Spannend.
Ja. Also da sieht man, dass in manchen Ländern wirklich ein Umdenken stattgefunden hat.
Also heißt, wenn er sich zuhört, also diese Aufgabe, Proteine zu dir zu nehmen, nimmt dir wirklich keiner ab. Also wenn du quasi aktiv sagst, ja, ich ernähre das, was alle anderen auch essen in der Kantine, das, was das Standardgericht ist,
wirst du zu
Schnitzeltag, Pizzatag, dann wird es deutlich zu wenig. Und das mit der Folge, dass eben dein Körper schwer, so eine Muskelmasse zu erhalten, die es dir erlaubt, langfristig eben fit und stabil zu sein. Das genau. ist die Aussage. Ja. Genau. Jetzt hören wir ja ganz oft in Verbindung mit Proteinen. Ja, aber Vorsicht, wenn du zu viel Protein isst, die Niere machst du damit genau. kaputt.
Das ist ein Mythos, der einfach sich hartnäckig hält. Wie kommt man darauf? Wenn ich viel Proteine esse, habe ich in der Verstoffwechselung Harnstoff, der mit abfällt sozusagen und ausgeschieden wird. Man weiß, dass eine kaputte Niere einen Anstieg an Harnstoff mit zeigt. Und darum ist man oftmals davon ausgegangen, so, oh, wenn ich jetzt anfange, Harnstoff zu produzieren und das nicht ausreichend ausscheide, weil es staut sich ja dann quasi im Blut an, muss die Niere kaputt sein. Das stimmt aber so nicht. Also eine gesunde Niere schaffe ich mit Proteinen quasi nicht in die Knie zu zwingen. Ich habe einen Vortrag mal gehalten zusammen mit einem Nephrologen und der hat auch gesagt, er gibt quasi bis kurz bevor die Patienten dialysepflichtig werden. Also sprich an einem Punkt, wo die Niere ihre komplette Funktion eingestellt hat. Nicht nur geschwächt und schlecht ist, sondern wirklich eingestellt hat. Bis kurz vorher gibt er seinen Patienten Proteine. Ja, also dementsprechend, das ist leider einfach ein Mythos, der so nicht korrekt ist.
Also der hält sich hartnäckig und das liegt einfach daran, dass sozusagen Proteine als auch eine kaputte Niere einen Blutwert beeinflussen, diesen Harnstoff.
Genau.
Und dadurch wirkt es so, ach, der hat viel Protein gegessen, das wirkt so, als wäre die Niere kaputt, ist aber gar nicht der Fall. Also es ist quasi Richtig. Nicht miteinander verbunden.
Hat keine Kausalität.
Okay, genau. Spannend. Ja, die Wissenschaft, ne? Kausalität, Korrelation.
So ist es.
Okay, also das heißt, jetzt nehme ich für mich mit 1,6 Gramm, ich muss es erhöhen, ich muss aktiv darauf achten. So, wie mache ich das jetzt? Und jetzt lass uns gerne mal so einen wirklich konkreten Actionplan einmal durchgehen, wie ich jetzt meine Proteine erhöhe.
Ganz bewusst jetzt zum Einstieg schärfer formuliert. Allgemein ist erstmal wichtig, dass du am Tag diese Menge in dich reinbekommst. Wenn du jetzt sagst, ich nehme mir irgendwas, was ich früh nehme, was 140 Gramm Protein hat und ich knall mir das am Morgen rein, weil ich den Rest des Tages nicht mehr schaffe, dann würde ich sagen, ja, es ist nicht 100% optimal, aber es ist besser, als wenn es nicht drin ist. Aber ich muss natürlich im Hinterkopf haben, mein Körper muss das alles ja irgendwie verdauen und aufnehmen können. Weil wenn von den 140 Gramm, die ich dann aufnehme, schaffe ich vielleicht, oder zu mir führe, schaffe ich vielleicht 90 oder 100 zu verstoffwechseln, dann fehlt mir wieder was. Aber es ist besser, an Bord zu haben, als es den Tag über nicht aufzunehmen. Wenn ich es aber optimal machen möchte, dann sollte ich schauen, dass ich die Proteine auf ungefähr 4 bis 5 kleinere Mahlzeiten verteile. Bedeutet.
Müssen die klein sein oder kann es auch eine normale Mahlzeit sein?
Also, ja, du kannst auch normale Mahlzeiten essen, aber 5 normale Mahlzeiten am Tag ist natürlich auch eine Hausnummer. Aber, oder anders, auf 5 Gaben aufgeteilt. Ja, 4 bis 5 Gaben.
Also 150 Gramm wären 30 Gramm Protein pro Mahlzeit.
Pro Mahlzeit. Genau. Und wenn man sich mal so überlegt, also so zum Beispiel 100 Gramm Putenfleisch haben halt knapp 30 Gramm. Ja? Oder 100 Gramm Linsen haben zum Beispiel so 18 Gramm, 18 bis 20 Gramm. So. Und dementsprechend sollte ich achten, dass ich pro Mahlzeit, pro Zwischenmahlzeit irgendwie so 25 bis 30 Gramm Protein zu mir nehme.
Und also warum? Sagen, ist es ideal, dass man diese Proteineinheiten so splittet über den Tag?
Es gibt den Begriff der Muskelproteinsynthese. Also ab wann fängt der Körper an, Muskel aufzubauen?
Aus Protein.
Aus Protein, genau. Beginnt ungefähr eben ab 20, 25 Gramm Eiweiß, wenn ich mir es zuführe. Wenn ich mir jetzt nur 5 bis 10 Gramm zuführe, dann habe ich kumulativ, also zusammengerechnet über den Tag, komme ich auch auf was, das bringt mir dann auch etwas, aber um eben diesen Effekt dieses Direktaufbaus, muss ich einfach einen etwas höheren Einstieg haben und da muss ich mindestens 20, 25 Gramm haben. Bedeutet, wenn ich 25 bis 30 Gramm pro Mahlzeit zunehme, kann ich sagen, ab dann habe ich jedes Mal eine entsprechende Muskelproteinsynthese, die abläuft. Also jedes Mal habe ich einen Mini-Muskelaufbau.
Okay, so. Also es muss quasi es muss eine meinetwegen.
Es muss eine gewisse Triggerschwelle überschritten werden.
Eine Triggerschwelle überschritten werden, dass der Körper sagt, ah, top, jetzt haben wir genügend Protein, um loszulegen, Muskeln zu bauen.
Richtig.
Und das sind eben diese 25 bis 30 Gramm.
Ja.
Weil jede Mahlzeit sollte das diese Anzahl haben.
Genau.
Und warum sollte man es jetzt verteilen über mehrere Mahlzeiten?
Weil wenn ich alles eben auf einmal mache, dann habe ich einmal den Anschub. Mhm. Aber mir fehlt eben, weil ich vielleicht nicht alles verstoffwechseln kann, fehlt mir am Ende was von dem, was ich mir zugeführt habe. Und es eben besser wäre, dass ich auch 100, also in Anführungszeichen 100% von all dem Eiweiß, was ich am Tag zu mir nehme, auch wirklich den Nutzen draus ziehen kann.
Okay.
Und es ist natürlich besser, wenn ich immer konsequent mehrere Male am Muskelaufbau arbeite, als eben einmal Vollgas für ein paar Stunden und dann den Rest des Tages gar nicht, ist natürlich besser, wenn ich kontinuierlich dranbleibe.
Okay, das heißt also, wichtigste Sache ist, Gesamtproteine pro Tag,
genau.
darauf kommen und dann im Idealfall das Aufsplitten in Portionen a 25 bis 30 Gramm,
genau.
um eben einen maximalen Trigger-Effekt für den Muskelaufbau zu haben.
Genau.
Verstanden. Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie ist es denn mit, wenn man quasi dazu noch Krafttraining mit reinpackt? Weil das ist ja auch ein ganz relevantes Element dabei, nicht nur Protein essen, sondern auch Krafttraining zu machen.
Genau.
Proteine und Krafttraining, wie passt, also wann?
Passt super zusammen.
Ja,
schon mal. wann nehme ich was oder wann mache ich was? Im Optimalfall ist, dass ich eine Proteineinheit, also eine Proteinmahlzeit, direkt nach dem Krafttraining zu mir nehme. Hat den riesen Vorteil, dass ich, also was will ich nach dem Krafttraining machen? Meine Muskulatur hat arbeiten müssen, ich habe die Energiereserven durchgebracht, hab Zucker verbraucht, habe wahrscheinlich auch Glykogen aufgespielt, also das Speicherzucker, wenn man so möchte, um die Energie zu haben. Bedeutet, nach dem Training muss ich meine Speicher wieder voll bekommen. Deshalb darf ich nach dem Sport mit gutem Gewissen auch eine kohlenhydratreichere Ernährung oder Mahlzeit zu mir nehmen. Hat zusätzlich den super Vorteil, dass durch die Kohlenhydrate, die ich zu mir nehme, mehr Insulin ausgeschüttet wird. Und das Insulin führt auch dazu, dass ich eben die Eiweiße bzw. die Aminosäuren leichter in die Zellen aufnehme. Und ich dadurch diese Muskelproteinsynthese auch wieder besser anschieben kann. Drum sollte nach dem Training eben auch eine proteinreiche Kost zu sich genommen werden, aber durchaus auch mit Kohlenhydraten zusammen.
Verstanden. Und dann wäre die Frage, was heißt denn eigentlich nach dem Training?
Nach dem Training ist relativ einfach zu stricken, denn man sagt, also es kam letztes Jahr aus den Niederlanden eine Studie, die eben nachgewiesen hat, dass die nächsten drei Mahlzeiten nach dem Training noch relevant sind für die Muskelproteinsynthese. Und damit kann ich sagen...
Also drei Mahlzeiten heißt, also jetzt nicht, wenn du eine Woche fastest, dann natürlich nicht, aber...
Genau, aber ganz normal, also wie Frühmittag, Abendessen, ja. Wenn ich am Mittag zum Beispiel Sport mache, dann ist das Abendessen, das Frühstück am nächsten Tag und dasselbige Mittagessen dann noch wirklich relevant für diesen Muskelaufbau. Mhm. Und es hat eben gezeigt, dass wenn ich meinen Körper kontinuierlich so ein bisschen flapsig gesagt beschäftige, also einen kontinuierlichen Reiz setze mit immer wieder Sport und eben immer wieder diese Proteineinheiten draufgebe, ich einfach den höchsten Effekt dieser Proteinsynthese oder Muskelproteinsynthese habe. Das heißt, ich muss jetzt nicht zwingend direkt nach dem Sport mir sofort da irgendwas reinpressen, weil ich das, fühle ich mich nicht danach, sondern ich kann entspannt sagen, die nächste Mahlzeit, die kommt, plus die übernächste sowieso, zahlt aktiv in dieses Konto ein.
Das bedeutet quasi, Kontinuität ist deswegen so wichtig, weil der Körper immer sagt, ach, Trainingsreiz, jetzt schaue ich die nächsten Mahlzeiten und ich meine, es gibt immer drei Mahlzeiten vorm Training und drei Mahlzeiten nach dem Training und deswegen ist es so relevant,
also die Rechnung dass man geht die ziemlich gut auf dann, ja.
Gibt sonst noch was zum Zeitpunkt der Proteineinnahme?
Ja, indirekt kann man sich noch Gedanken drum machen, weil man spricht immer wieder drum, dass man eben Proteine dann am Abend vom Schlafengehen noch zu sich nimmt. Da gab es auch eine Studie, die das untersucht hat, ob eben ein Muskelzuwachs noch stattfindet, wenn ich kurz vorm Schlafengehen Proteine zu mir nehme. Und das war auch so, also es wurde nachgewiesen, ja, die Probanden, die haben am Abend 40 Gramm ich sage jetzt bewusst erst nochmal Protein zu sich genommen, hatten dann auch ihren Muskelzuwachs.
Mehr als die, die es nicht zugenommen haben.
Genau, mehr als die es nicht genommen haben, also als die Kontrollgruppe. Da war nur die Besonderheit in dieser Studie, dass sie eben ein spezielles Protein namens Casein zu sich genommen haben. Der Vorteil bei Casein ist, dass ich es einfach nicht so schnell in den Körper aufnehme. Damit zehrt der Körper länger davon. Ich kann aber jetzt quasi nur aus der Studie sagen, ja, ich habe einen Vorteil, wenn ich nochmal zum Beispiel 40 Gramm Proteine am Abend nehme. Aber die Studie gibt mir die Trennschärfe nicht, ob es nur allgemein Protein ist oder ob es eben mir den Effekt nur gibt, weil ich jetzt Casein zu mir nehme. Das hat sie eben nicht rausgearbeitet.
Ja. Und ich glaube auch in der Studie war es so, die Kontrollgruppe hat dann auch insgesamt an dem ganzen Tag 40 Gramm weniger Protein bekommen. Mhm. Das heißt sozusagen, dass...
Da war auch nochmal ein Mismatch eigentlich.
Genau, ne? Das heißt sozusagen, also die Aussage ist, wenn du 40 Gramm Protein mehr nimmst, und das war glaube ich auch genauso, die Kontrollgruppe hat irgendwie 1,2 Gramm pro Kilogramm bekommen, die Testgruppe dann glaube ich genau wie diese 1,6, die hatten dann auch in der Studie mehr Muskelzuwachs. Aber man kann eben daraus nicht direkt daraus ableiten, genau, dass es jetzt wegen des zu Abendproteins ist oder wegen des Casein ist. Aber ich meine ganz ehrlich, es hat eigentlich keine Downside zu sagen, ich nehme halt Casein am Abend nochmal ein.
Genau, wenn ich es gut vertrage und es funktioniert, kann ich es machen. Ob es jetzt dann das mehr an Protein ist oder ob es genau deshalb ist, weil ich Casein zu mir nehme, was mich dann zum Ziel führt, egal.
Solange du zum Ziel kommst.
Das Ziel ist das Ziel.
Ja, genau.
Kurze Bitte, wenn dir der Inhalt des Podcasts gefällt, dann teile ihn doch gerne mit jemandem, der sich auch mit dem Thema Gesundheit beschäftigt oder sich beschäftigen sollte. Ja, Familie, Freunde oder Angehörige. Wir glauben nämlich, dass die Inhalte anfangen, viel mehr Menschen raus müssen. Und da wir bei Longgame gerade noch ganz am Anfang stehen, sind wir da auf eure Mithilfe angewiesen. Also, vielen Dank fürs Teilen, wenn es euch gefällt. Und damit zurück zur Show.
Okay, so viel zum Zeitpunkt von Protein. Also, ihr hört, es ist... deutlich komplexer, als man auf den ersten Blick denkt. Weil das zur nächsten Frage, auch eine sehr spannende Frage, also wie kann ich denn jetzt Protein zu mir nehmen? Was für Arten habe ich denn jetzt, wenn ich weiß, okay, ich muss mehr Protein zu mir nehmen, ich weiß, ich muss es irgendwie splitten, nach dem Training was zu mir nehmen, vielleicht am Abend was zu mir nehmen. Welche Möglichkeiten habe ich denn jetzt quasi, Protein zu mir zu nehmen?
Mhm. Du hast unterschiedliche Formen, wie du Proteine zu dir nehmen kannst. Als allererstes oder als wichtiges muss man sagen, es geht immer darum, dass du eben hochwertige Proteine zu dir nimmst. Wann ist ein Protein hochwertig? Dann, wenn es eben ein breites Spektrum an diesen Aminosäuren mit sich bringt, also ein breites Aminosäureprofil hat, und wenn es vor allem einen sehr hohen Anteil an Leucin hat. Das ist eben auch eine essentielle Aminosäure, auf die wir später auch nochmal genauer kommen werden, aber die muss in hohem Anteil an Bord sein. Weil die vor allem Zellwachstum, Muskelwachstum triggern kann. Das ist so die erste Basis, die gegeben sein muss, damit ein Protein überhaupt mal hochwertig ist, dass ich das zu mir nehme. Dann gibt es die große Aufteilung in natürlich und nicht natürlich. Also sprich, natürlich wäre tierisches und veganes Protein, und nicht natürlich ist alles, was in Herstellung erfolgt. Also zum Beispiel Whey-Proteine. So, kommen wir aber nochmal drauf. Bei den natürlichen Proteinquellen, wie gesagt, tierisch und vegan. Bei den tierischen habe ich die Möglichkeit, eben über Eier zu gehen zum Beispiel, über Milchprodukte, also sprich Quark, Skyr etc. Fleisch, klar. Da muss ich ein bisschen drauf achten, wenn ich es über Rind zum Beispiel oder Fleisch im Allgemeinen, sollte ich darauf achten, dass es eher mager ist, weil sonst führe ich mir einfach Fette, gesättigte Fette zu, die ich so nicht haben möchte. Bei Fisch, tolle Proteinquelle, aber ich habe eben das Problem, dass ich derzeit oder zunehmend eine Schwermetallbelastung von Fisch habe. Ne? Was ich mir am meisten einkaufe, ist, wenn ich meinen Thunfisch und meinen Lachs esse, meistens eine nicht unrelevanten Anteil an Quecksilberbelastung. Dessen muss ich mir bewusst sein. Das heißt, wenn ich viel Fisch esse, sollte ich auf jeden Fall mal im Verlauf meinen Quecksilberwert messen, in den Blutwerten. Aber das sind so die Haupt tierischen Quellen, die ich zu mir
nehme. Wie ist jetzt, also kann man sagen, dass grundsätzlich tierische Proteinquellen immer alle Aminosäuren haben, die ich brauche? Oder gibt es auch da Unterschiede?
Da gibt es auch Unterschiede. Allerdings ist es so, du hast bei den tierischen Proteinquellen nahezu oder fast immer ein ausreichend breites Aminosäureprofil. Jetzt nicht immer 100% gleich überall, aber du hast ein sehr breites Aminosäureprofil. Mhm. Das ist ein Punkt, der schon das tierische Protein etwas positiv abgrenzt vom Vegan, weil du einfach breiter aufgestellt bist und oft eben auch eine höhere Bioverfügbarkeit hast. Bedeutet, aus den Mengen, was du an Protein isst, bekommst du mehr Effekte raus.
Warum ist das so?
Weil du eben ein höheres Aminosäureprofil hast und dadurch, wenn du mehr Aminosäuren aufnimmst, du auch mehr Eiweiße bauen kannst im Körper.
Ah, okay. Also ja. aus 100 Gramm tierischen Protein kann der Körper mehr
Aminosäuren raus, also Legosteine bauen, die er wieder verwenden kann.
Okay, genau. Und beim Pflanzen sind es etwas weniger.
Genau, okay. Ganz genau. Das ist auch schon eigentlich der große Unterschied zwischen beiden. Mit dem anderen, da muss man jetzt andersrum sagen, positiv Unterschied. Ich habe eben bei veganen Proteinen deutlich weniger Fette, die ich zusätzlich mit aufnehme. Und ich möchte eben nicht so viel Fett aufnehmen. Ja, also das ist so der Trade-off, den ich sage, ich will etwas, in Anführungszeichen, reiner noch mich ernähren, aber ich habe eben weniger starken Output, was ich dann zu mir nehme. Mhm. Ja, ja und von den veganen Möglichkeiten habe ich eben die Hülsenfrüchte, also Erbsen zum Beispiel, Linsen, Bohnen in die Richtung. Ich habe sonst die Möglichkeit, noch über Soja zu gehen, Tempeh, Tofu, all die Möglichkeiten. Und damit ist eben immer so der Trade-off, was möchte ich machen oder eben auch ethisch, emotional, wie kann ich mich entscheiden. Und damit weiß ich eben, was habe ich von dem einen mehr und was habe ich vom anderen weniger. Und wenn ich dann eben noch einen Punkt habe, dass ich sage, ernährungstechnisch reize ich das Ganze aus, aber ich habe eben noch nicht alles erfüllt, was ich möchte, dann muss ich sehen, was kann ich in Anführungszeichen zusätzlich hinzuführen.
Ganz kurz, bevor wir da noch einmal einsteigen, also wenn ich jetzt pflanzliche Proteine zu mir nehme, gibt es da was, worauf ich irgendwie achten muss oder achten kann, dass es noch vollwertiger wird?
Bei pflanzlichen Proteinen sollte ich darauf achten, dass es immer mindestens zwei unterschiedliche kombiniert werden, weil jede pflanzliche Eiweißquelle hat ihr spezielles Aminosäureprofil. Die sind nicht so breit aufgestellt wie eben tierische Proteine. Und wenn ich eben unterschiedliche pflanzliche Proteine miteinander kombiniere, habe ich ein breiteres Aminosäurespektrum und komme deutlich näher zu einem tierischen Protein-Aminosäurespektrum hin. Und darum sollte ich eben ein Protein wählen oder wenn ich mich vegetarisch oder vegan ernähre, sollte ich dann auch auf dem Teller nicht immer nur eine pflanzliche Proteinquelle haben, sondern ich sollte unterschiedliche kombinieren. Mhm. Dann komme ich ungefähr an ein breiteres Aminosäurespektrum hin. Und nicht nur eben jetzt die Proteinquellen, die ich so genannt habe, sondern ganz wichtig hier auch, wenn ich das Ganze mit Getreide kombiniere, dann habe ich eben dieses komplementäre Protein, was eben auch wieder ein anderes Aminosäureprofil abdeckt. Aber wenn ich eben sage, ich habe eine, in Anführungszeichen, klassische vegane Proteinquelle und ich nehme Getreide hinzu, dann habe ich wirklich so ein Package, mit dem ich gut fahren kann.
Also wenn quasi pflanzliche Proteine und die quasi so vollwertig wie möglich sein sollen, dann also immer zwei verschiedene pflanzliche Proteinquellen plus ein Getreide zusammen und das ergibt eben einen sehr runden Mix in dem Fall. Und sag mal, also jetzt geht es ja sehr von diesen Aminosäuren, wie quasi was drin ist. Woher weiß man das? Also steht das hinten drauf auf den Nahrungsmitteln oder muss man es einfach googeln, dass man weiß, welche Aminosäuren grob drin sind?
Also bei ordentlichen Herstellern steht eigentlich das Aminosäureprofil drauf, was alles in diesem Lebensmittel enthalten ist. Und dann vergleiche ich die und wenn das eine nicht das draufstehen hat, was das andere draufstehen hat, dann habe ich auf jeden Fall, wenn ich die zusammenführe, ein breiteres Aminosäureprofil.
Okay, jetzt haben wir über quasi den in Anführungszeichen natürlichen Weg gesprochen. Lass gerne mal sprechen, wie es quasi, ich will es nicht unnatürlich nennen, aber quasi modernere, neuere Version von der Ernährung gibt. Stichwort Proteinpulver. Wie nennt sich das in dem ganzen Konstrukt ein?
Also, ist ein sehr adäquates Mittel, zusätzlich Proteine zu sich zu nehmen. Also man braucht in keinster Weise vor Proteinpulvern zurückschrecken. Und sagen, oh Gott, ich führe mir da sonst irgendwas Gefährliches zu. Man kann hier sehr gut ausgleichen und unterstützen. Jetzt gibt es natürlich 1000 verschiedene am Markt und wenn ich dann mir irgendeins kaufen möchte, dann muss ich ein bisschen wissen, nach was suche ich. Auch hier ist erstmal die Grundentscheidung, mache ich ein quasi tierisches Proteinpulver, also ein Whey-Protein, oder mache ich ein veganes Proteinpulver, das eben auch aus den unterschiedlichen Proteinquellen mit hergestellt wurde. Wenn ich mir ein Proteinpulver anschaue, dann sollte ich primär darauf achten, dass es eben einen hohen Anteil an Leucin hat, der Aminosäure Leucin, und im Optimalfall viele andere weitere Aminosäuren. Also je mehr Aminosäuren drin sind, desto besser ist es. Und dann muss ich mir Gedanken machen, also wenn wir das Ganze jetzt beim veganen Protein betrachten, dann auch hier, es gibt Pulver, die eben schon bereits unterschiedliche Proteinquellen miteinander kombinieren. Damit, wie vorhin eben gesagt, habe ich ein komplementäreres Profil, ich habe ein breiteres Aminosäureprofil, damit ein besseres Pulver. Das ist auch oftmals der Punkt in der Reinheit und Aufbereitung, weshalb es teilweise eben teurer sein kann als ein anderes. Ja? Beim Whey-Protein ist es so, das klassische Whey-Protein ist das Whey-Konzentrat. Das wird gewonnen über quasi von bei einer Fermentation von tierischen Produkten oder Milch entsteht Molke. Und wenn ich Molke ultrafiltriere, heißt das, bekomme ich Whey-Konzentrat. Bei Whey-Konzentrat habe ich noch einen verhältnismäßig hohen Anteil an Fetten und vor allem an Laktose. Also das kaufe ich mir derzeit noch mit ein. Braucht auch ungefähr so eine Stunde, eineinhalb, bis es im Körper aufgenommen wurde und seine Wirkung zeigen kann. Das Ganze nochmal weiter filtriert oder weiter verarbeitet, komme ich zum Whey-Isolat. Das ist eigentlich die beste Form des Whey-Proteins für Muskelaufbau, weil ich da nahezu keinerlei Anteil an Fetten habe und auch nahezu keinerlei Laktose mehr dabei. Durch die Weiterverarbeitung ist es auch in der Molekülgröße etwas größer, das heißt die Verdauung geht schneller und damit steigt an sich die Bioverfügbarkeit nochmal und ich nehme es etwas schneller in den Körper auf. Mhm. Und eine dritte Weiterverarbeitung führt dazu, dass ich dann das Whey-Hydrolysat habe. Da ist es nahezu so, dass das Protein schon fast wie durch einmal Mund und Magen gegangen ist und vorverdaut. Also da habe ich schon fast die einzelnen Aminosäuren einzeln aufgebaut. Hat zur Folge, dass ich es eben sehr, sehr schnell aufnehme. Aber durch das Vorbauen, ich mache mir sonst auch den Verdauungsprozess zunutze und dadurch, dass es soweit schon verdaut ist, fehlt mir eben ein Teil an positiven Punkten. Mhm. Also insofern, wenn ich dann nochmal genauer darauf eingehen möchte, würde ich Whey-Isolat nehmen, dahingehend. Genau, das eben so zu den Whey-Proteinen.
Gibt es da irgendwie Unterschiede? Es gibt ja einmal so das, ich sag mal, eher so die milchigeren Shakes, also Vanille, Schokoladegeschmack. Und dann gibt es ja auch neuerdings diesen Limo-Geschmack
da drin. Die Clear-Produkte.
Die Clear-Produkte. Ist das irgendwie ein Unterschied oder ist das selber?
Nee, es ist nur einfach in der Darbereitungsform ein anderes Protein dann. Es ist ein Whey-Protein, es ist nur in der weiteren Verarbeitung, wie es dann rauskommt, ob es milchiger ist oder nicht. Ja, aber es kann ein Whey-Protein sein.
Verfügbarkeit macht das jetzt keinen Unterschied. Also,
genau. Okay. Genau. Okay. Also das kann man genauso nehmen.
Okay. Das heißt, wenn ich es einmal zusammenfassen darf, oder hast du noch einen Punkt, den du zu Protein?
Gerne.
Also heißt, jetzt stehe ich vom Supermarktregal, erstmal braucht es die Frage, nehme ich ein Whey zu mir oder eben ein veganes Protein?
Jawohl.
Da eben für jeden die eigene Entscheidung. Wenn ich sage, ich nehme ein veganes zu mir, dann darauf achten, erstens, am besten sind zwei oder mehrere Proteinquellen kombiniert, also beispielsweise Kichererbsen und Soja.
Heißt auch bewusst ein Mehrkomponenten-Protein dann.
Okay, genau. Frage ich im Supermarkt nächstes Mal. dann schaue ich hinten drauf und schaue drauf, was für Aminosäuren habe ich da drin. Da gerne darauf achten, also dass Lysin da vor allem viel drin ist.
Mhm.
Und dann auf viele Aminosäuren achten.
Mhm.
Kann man so eine grobe Zahl sagen, was sind viele Aminosäuren?
Ja, also so 6 bis 10 sollten da schon mit drin sein.
Okay. So, das ist das Vegane. Dann gehe ich, wenn ich sage, okay, ich, also und darauf achten, quasi Bioverfügbarkeit ist so oder so aber etwas geringer von diesem veganen Protein. Bedeutet, wenn ich quasi in meiner Proteinberechnung drinstehe, muss ich auch quasi, also 100 Gramm veganes Proteinpulver geben mir weniger Protein zum Verarbeiten, als das Whey tut.
Yep.
Ja. Das beachten. Dann gehe ich zu Whey rüber und, also, wenn ich mir Whey quasi nehmen möchte, da schaue ich auch, dass das Whey Isolat ist, weil das quasi das Beste ist.
In der Verarbeitung am besten ist.
In der Verarbeitung das Beste ist. Und ob ich da jetzt mir quasi ein neutrales oder einen Milchgeschmack oder einen Limo-Geschmack hole, ist dann also in dem Fall egal. Und es hat quasi immer eine bessere Bio-Verfügbarkeit, als es ein veganes Protein grundsätzlich hat.
Ja, genau.
Jetzt kann man ja das ganz viel gucken. Man kann zum Supermarkt gehen, man kann bei Amazon das bestellen, man kann es bei Alibaba bestellen, wo auch immer. Gibt es da Sachen, auf die man auf jeden Fall achten sollte?
Also man sollte sich die Firma, bei der man bestellt, gut anschauen und vor allem sollte die Firma von unabhängigen Testfirmen die Testberichte öffentlich machen und sehen, eben was ist drin, in welchem Maße, wie sehr sind die ganzen Dinger gereinigt oder habe ich eben irgendwelche, auch hier Schwermetalle mit drin oder auch Spuren und selbst Spuren von Schwermetallen gehören da nicht rein. Ja, weil es gibt zum Beispiel für Arsen gibt es keinen Richtwert, wo man sagt, das ist eine Tagesaufnahmemenge, die ist erlaubt, sondern nein, auch Spuren von Arsen im Körper in der Form will man einfach nicht haben. Ja? Ja. Und dementsprechend sollte man schon gucken, dass man eine Firma hat, die eben nicht selber die Sachen prüft und veröffentlicht, sondern es muss ein neutraler Drittprüfer sein, der diese Testergebnisse mit
offenlegt. Zum Beispiel, wo kann man dann gucken?
Also du findest es meistens, wenn du auf das Produkt gehst, unter den Produktinformationen stehen dann teilweise die Testberichte und auch hier ist der Testbericht meistens mit einem anderen Labor ausgeschrieben, beziehungsweise manchmal steht auch wirklich da neutrales Drittlabor oder sowas. Mhm. Dass es halt eben nicht aus dem Labor der Firma selber kommt.
Okay, genau. Verstanden. Was hältst du von Proteinriegeln? Oder generell so High-Protein-Snacks, die mittlerweile überall rumfliegen?
Also, vorweg muss man sagen, ein Proteinriegel zwischendrin ist auch Naschen, aber es ist das bessere Naschen. Ja, also ich kann natürlich mir auch einen zuckerhaltigen anderen Riegel gönnen, schmeckt vielleicht auch zwischendrin, aber ist jetzt definitiv besser, einen Proteinriegel zu nehmen als die. Es ist auf jeden Fall gut, um eine Zwischenmahlzeit zu haben, die mir entsprechend den Proteinanteil mitbringt, den ich brauche. Aber ich habe eben nochmal eine Zwischenmahlzeit. So. Und ich habe auch trotzdem entweder einen Teil Zucker, den ich mir zuführe, oder eben über Zuckerersatzstoffe. Auch das ist eine Entscheidung, die ich für mich treffen muss. Möchte ich das mittragen oder machen oder nicht? Aber bevor ich jetzt zu einem normalen Schokoriegel greife, wo ich mir raffinierten Zucker reinknall, würde ich auf jeden Fall eher den Proteinriegel nehmen.
Ja. Ja, also aus einer Erfahrung, wer den Podcast jetzt ein bisschen hört, weiß, ich habe eine ganz große Nascher-Historie und ich habe quasi angefangen, dann wirklich, also ich hatte so süßes Verlangen nach dem Mittagessen, kennt vielleicht der eine oder andere, und das dann angefangen mit einem Proteinriegel nach dem Mittagessen zu ersetzen, anstatt irgendwie sich sonst was wirklich Zuckerhaltiges reinzufahren. Und das hat echt gut geklappt, sogar zu dem Punkt, dass mittlerweile dieses süßes Verlangen dadurch abgeschalten wurde. Also es ist mir so ganz spannend gefühlt, ist der Proteinriegel genug, um quasi dieses Craving einmal abzuschalten, aber es ist nicht so zuckerhaltig, dass irgendwie der Körper danach so immer wieder verlangt. Das ist eigentlich ganz, ganz, ganz spannend. Aber wie gesagt, am besten wäre es, wenn man gar nicht nascht. Ne? Das ist,
genau, also ja. Wenn, dann Proteinriegel.
Ja, genau. Ja, okay. Alright, jetzt sind wir mal durchgegangen, wie man quasi seinen Proteinbedarf deckt. Vielleicht noch einmal ein paar praktische Beispiele, was man denn eigentlich jetzt so konkret tun kann, wenn man sagt, okay, Mist, ich will gerne mein Protein oder ich möchte mein Proteinzunahme auf jeden Fall erhöhen. Markus, du hast auch kleine Kinder, vielleicht können wir da gleich einmal ein bisschen reingehen, aber was sind so Wege, wie man so gängig seine Proteinaufnahme erhöhen kann?
Also ich kann zum Beispiel mir früh ein Müsli machen. Jetzt muss man sagen, klar, das Müsli an sich ist jetzt nicht das Proteinreiche, sondern es geht darum, was ist in dem Müsli drin. Ja, also wenn ich jetzt mein Müsli mit Skier oder Quark mache, das dann mit Wasser oder Milch ein bisschen verdünnt, dass es nicht ganz so gehaltvoll ist, dann habe ich da schon mal einen hohen Proteinanteil. Ich kann natürlich da zusätzlich auch nochmal Proteinpulver mit unterrühren. Ja? Dann habe ich ein paar Mal Haferflocken mit drin und ein bisschen Früchte. Dann habe ich was Antioxidatives. Ich habe zusätzlich auch einen gewissen Kohlenhydratanteil, einfach auch für die Aufnahme vom Protein. So kann ich meinen Tag an sich schon mal starten. Mhm. Wenn ich mehr Zeit habe und sage, ich mache mir 3 Frühstückseier, auch super. Ja. Ja.
Was hältst du vom Proteinshake am Morgen?
Kann man sehr gut machen. Mhm. Ja. Kann durchaus auch ausreichen. Ja. Ich muss halt gucken, was ist mein Ziel und wo möchte ich hin. Wenn ich jetzt einfach nur abnehmen möchte zum Beispiel, dann kann man das sehr gut puffern. Da muss ich mir schon Gedanken machen, wie muss mein Kalorienziel am Tag sein, wie muss ich dann welche Mahlzeit am Tag verteilen. Ich zum Beispiel jetzt, wenn ich im Aufbau bin, mir reicht nur ein Shake morgens nicht. Also ich muss schon gucken, dass ich irgendwie auf meine Kalorien komme. Ja. Aber wie gesagt, abhängig von dem, was ich erreichen möchte, kann man das sonst auch mal machen.
Ja.
Mittag, ganz normales Mittagessen, darauf achten, dass ich eben eine hohe Proteineinheit habe. Da wirklich die große Portion eben Tofu irgendwie mit dabei oder mit Linsen oder ich habe irgendwas mit Hähnchen als Hauptbestandteil. Mhm. Dass ich eben immer als Hauptteil meine Proteinquelle habe und Kohlenhydrate, Gemüse immer als Beilage mitlaufen. Ja. Ähnliches Spiel am Abend.
Bevor wir zum Abend kommen, ich muss sagen, auch da noch, also was ich auch wie ich total praktisch finde, es gibt ja auch so körnigen Frischkäse, ist ja auch so eine typische Proteinquelle, dass man einfach sich eine Packung, es ist so ein kleiner Becher, ich glaube, der hat vielleicht 300 Gramm circa, auch so sehr handlich, dass man den sich einfach zu seinem Essen dazu macht. Ja. Ne? Also so kann man auch ganz einfach ein Gericht, das möglicherweise vielleicht nicht so proteinhaltig ist, kann es einfach quasi pimpen, ja, indem man da
lässt es noch mitlaufen,
den Bottich rauflegt. Ja.
Ja. Ich hab ein Bodybuilder mal betreut, der super Typ, der hat gesagt, hilft nichts, ich muss jetzt hier auf meine Proteine kommen und muss hier aufbauen. Der hat sich, der wusste, dass er in der Nacht mindestens einmal auf Toilette gehen muss und aufstehen muss, und der hat sich halt die Nacht über immer so einen Harzer Käse auf den Tisch gestellt und hat gesagt, immer wenn ich vom Klo zurückkomme, dann habe ich das ganze Ding gegessen, dann ist er ins Bett gegangen. Also ist natürlich hardcore, aber wahnsinnige Proteinquelle, muss man sagen. Man muss es mögen, aber funktioniert. Mhm. Aber, also was will ich damit sagen? Ich kann mir auch meine Zwischensnacks irgendwie vorbereiten, hinstellen, machen. Abendessen kann ich ähnlich konzipieren, aber da muss ich mir eben überlegen, wie viel Abendessen möchte ich haben. Da kommen wir gleich nochmal drauf, warum ich mir da Gedanken mache. Und ansonsten muss ich eben schauen, dass ich über Zwischensnacks gehe. Und wenn ich sage, ich habe so meine 2 bis 3 Grundmahlzeiten und ich mache zum Beispiel als Zwischensnack ein Proteinshake, kann ich genauso gut machen, um eben auf meine Proteinmenge zu kommen.
Ja. Ja. Vielleicht da auch noch als Tipp, Skier, Magerquark ist ja auch so eine typische Quelle, weil es gut verfügbar, hat viel Proteine, ist auch dafür relativ günstig. Viele sagen natürlich, jeden Tag Skier, das muss man dann auch wirklich mögen. Es gibt ja mittlerweile so Geschmackspulver, dass man es einfach da reinmachen kann, das ist quasi einfach nur Geschmack.
Ich gebe auch den Skier schon mit Geschmack.
Ja, aber das ist mein Zucker.
Das ist Zucker.
Ja, also deswegen, nehmen wir den neutralen Skier. Und dann kannst du dir quasi mit diesem Geschmackspulver, der ist dann süßstoffbasiert, das relativ gut lecker machen. Also Marco und ich schwören da quasi drauf. Und da quasi ein bisschen Schokoladengeschmack reinzumachen. Und dadurch wird es dann auch, ich sag mal so, erträglich über und so auch lecker über die Zeit.
Ja.
Weil sonst ist es, also habe ich festgestellt, nur den reinen Skier jeden Tag ein halbes Kilo.
Das ist schon,
da sagen viele,
ist eine Aufgabe.
Genau, deswegen Geschmackspulver. Und dann ist es viel leichter und auch echt amüsant. Also, genau.
Ja. Sehr gut. Frühstück noch gleich. Ich kann natürlich auch sagen, wenn ich mehr Zeit habe und ich versetze es zeitlich ein bisschen, dass ich mehr Appetit habe, kann ich mir natürlich Eier machen, Frühstückseier, Omelette, irgendwas in die Richtung. Habe ich auch eine sehr, sehr gute Proteinquelle, die ich früh mitlaufen lassen kann.
Hm.
Oder auch als Mittagessen.
Hm. Okay. Wie ist es mit kleinen Kindern?
Anders.
Ja.
Also, die Kids wollen unbedingt immer früh den Shake mitmachen und haben auch mega Bock mitzutrinken und fragen dann immer, ob es mit Koffein oder ohne ist. Aber ansonsten ist es so, dass, also Frühstück, wir frühstücken alle Müsli. Das heißt, wie jeder sein Müsli macht, ist jedem selbst überlassen. Ich trinke halt zusätzlich zum Müsli immer noch einen Shake. Da kann man die Kids ganz, ganz nett mit einbinden. Sonst mit Kindern, wenn man kocht, klar, wenn die Kids noch klein sind, also bei mir sind es jetzt 3 und 6 Jahre alt, die Große fängt jetzt allmählich mal so ein bisschen mit zu probieren an, was man sonst noch so isst, aber gut findet sie es immer noch nicht.
Also was zum Beispiel?
Also klar, wenn ich jetzt da meinen Lachs mache mit irgendwelchem Gemüse ein paar Kartoffeln dazu oder Süßkartoffeln, da komme ich nicht so wirklich gut an damit. Nee. Ne? Das, okay. Und alles, was was außerhalb von Pasta und mit Pesto ist, wird schwierig so. Mhm. Aber da ist es eben so, dass ich dann darauf achte, dass ich halt mit den Kids schon irgendwie Nudeln mache, aber es kommt eben auch irgendwas Proteinreiches mit dazu. Mhm. So viel wie sie essen, ist wunderbar, aber ich mache mir eigentlich quasi immer zu wenn es eben eine kohlenhydratbasierte Kost gibt, mache ich mir eigentlich immer eine Proteineinheit dazu. Mhm. Sprich, ich brate mir immer Putenstreffern oder ich mache mir immer erstmal Shrimps. Die ich dann für mich, also ich nehme dann weniger Nudeln als die anderen, aber ich packe mir halt dann einfach meine Proteine mit drauf. Oder wir machen irgendwie Kartoffeln zu was weiß ich was dazu und dann schaue ich halt, dass ich mir vielleicht diese Art Ofenkartoffeln mit Quark oder so mitmache, ja, dass ich das mit dabei habe. Und abends haben wir meistens normal, wie man so schön in Bayern sagt, Feschpa, also normales Abendbrot. Und gut, da ist, wie man dann sein Brot in welchen Lagen belegt, mit natürlich auch frei gestaltbar. Also es geht schon, wenn man ein bisschen kreativ ist dahingehend. Aber ich schaue auch, dass ich sonst die Proteineinheiten zwischendrin eher dann über einen Shake abdecke. Mhm. Genau.
Ja, super, super, super spannend. Einblick aus der Welt von Markus. Okay, jetzt haben wir also einmal dieses System quasi einmal durch. Ich hoffe, das hilft euch, die hier quasi jetzt zuhören, zuschauen. Jetzt wollen wir noch einmal über das Thema sprechen, weil Proteine auch, wenn man sich so damit beschäftigt, auch immer wieder für Kontroversen sorgen. Und zwar ist die Aussage, Proteine sorgen dafür, dass die Zellen schneller altern und man kürzer lebt. Ganz grob gesagt. Mhm. So, und wenn man darüber stolpert, da kommt noch das Wort mTOR, fällt ganz oft. Und ich glaube, Markus, wir müssen da einmal durchgehen und einmal quasi das kritisch hinterfragen und auch einmal einschätzen für die Leute. Vielleicht einmal ganz vorne angefangen. Worum geht es da eigentlich, Markus?
Also, es geht darum, dass ich in den Zellen verschiedene Regulationsmechanismen habe, die ablaufen können. Der Körper kann den Zellen sagen, jetzt fang an zu wachsen, dich zu vermehren, zu teilen, weiterzubilden. Kann aber andersrum auch, und da fällt der Begriff Apoptose, das hat man vielleicht mal gehört, also gezielte Zellzerstörung. Lügner. gezielte Zellzerstörung. Also ich habe auch die Möglichkeit, innerhalb meiner Zelle einen Prozess anzuknüpfen, der Zelle sagt, du zerstörst dich jetzt selber. Diese beiden unterschiedlichen Wege kann ich in der Zelle ablaufen lassen. Und man geht eben davon aus, dass man sagt, Proteine.
Ganz kurz einmal. Also das heißt, die Zelle kann sagen, ich wachse oder ich zerstöre. Jetzt, also genau. Ich wachse oder ich räume auf.
Ja.
Das ist so die grundsätzliche Dynamik. Das heißt, das ist mTOR?
Nee, oder? mTOR ist nur ein Weg.
Okay.
mTOR ist nur der Weg, der quasi der Zelle sagt, jetzt wachsen.
Mhm.
Und da ist es aber so, das ist ein ziemliches One-Way-Ticket. Also es ist nicht wie ein Lichtschalter an und aus, ich kann das jederzeit stoppen, sondern es ist so, dass ich, wenn ich den Prozess einmal angestoßen habe, dann fängt dieser Prozess an abzulaufen und der läuft aber dann auch ab, den kann ich so nicht mehr stoppen.
Mhm.
Ja? Das heißt, ich muss sehr schauen, wann schicke ich die Zelle in welchen Ablaufweg.
Okay.
Ja? Also ich schicke die entweder einmal in die mTOR-Richtung, also wachse, oder ich schicke die einmal in die Richtung nicht mTOR, wenn man so möchte, räum auf und zerstör dich.
Ja.
Oder zerstör dich.
Ja. Genau. Und was hat das jetzt mit Proteinen zu tun?
Bei den Proteinen ist es so, dass wir wissen, dass Proteine, also diese speziellen Eiweiße, dazu führen können, dass dieser mTOR-Weg angeknipst wird und eben abläuft, beziehungsweise andersrum auch diesen Zellzerstören- und Zellaufräumweg hemmen können. Mhm. Bedeutet, wenn ich durch Eiweiße immer mehr meine Zellen dazu anrege, sich zu vergrößern, Zellwachstum zu weiterzubilden, habe ich natürlich eine schnellere Zellalterung, die eintreten kann. Und darum sagt man, Proteine, weil sie diesen mTOR-Weg fördern, fördern dadurch eben auch ein schnelleres Zellaltern. Ja. Weil ich dadurch dem Körper die Möglichkeit nehme, die Zelle aufräumen zu lassen oder schwache, alte, kaputte Zellen absterben zu lassen, um eben neue, junge zu bauen.
Ja. Das klingt ja erstmal nicht gut, ne? Also jetzt haben wir gesagt, esst mehr Protein, macht alles, um das mehr
damit
zu
ihr euch richtig integrieren. Schön
dass sie alle Patienten bei Markus werden. So. Nein, aber also jetzt, und das klingt jetzt erstmal drastisch. Also mehr Protein sorgt für mehr Zellalterung. Ja und? Also warum kommen wir trotzdem dazu, dass wir sagen, esst mehr Proteine?
Es gibt, wenn man sich diese mTOR-Mechanismen anschaut, den Nachweis, dass je älter ich werde, desto chronischer ist dieser Weg angeschubst, also angeknipst. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn man so ein bisschen mitdenkt, da besteht eine gewisse Diskrepanz im Alter. Weil eigentlich reden wir gerade über, mTOR ist ein proliferativer Mechanismus, also regt Zellen zum Wachstum, zum Weiterbilden an. Aber ich weiß, im Alter nimmt ja die Zellstruktur, das Bindegewebe, die Biologie nimmt ja ab. Mhm. Obwohl ich einen chronisch angeknipsten Weg zu Zellaufbau habe. Diese Diskrepanz, warum das im Alter trotz dieses laufenden Weges zu eher Abbau kommt, ist noch nicht gelöst. Es gibt allgemein so ein paar Themen, die auf diesem Weg noch nicht gelöst sind. Was man allerdings weiß, ist, wenn ich mehr Proteine zu mir nehme und Sport mache und mehr Muskulatur aufbaue, dass ich eben ins Alter mit mehr Muskulatur auch fitter bin, länger lebe und da gut aufgestellt bin. Es gibt derzeit noch keine Studie, die beweist, dass wenn ich mehr Proteine zu mir nehme, dass ich aufgrund einer Mehraktivierung des mTOR-Weges zum Beispiel irgendwie andere Erkrankungen bekomme und deshalb schneller sterbe. Ja, das ist derzeit einfach noch nicht bewiesen. Somit sagt man, der Positiveffekt von Proteinzunahme und Krafttraining überwiegt derzeit alle potenziell eventuell auch Negativeffekte, die durch eine chronische mTOR-Aktivierung kommen kann.
Ja. Und für das, es ist ja, also das sozusagen, das ist irgendwie, da gibt es keine Studie, die sagt, hier gibt es Menschen, die nehmen Proteine, machen Sport und leben kürzer. Das gibt es einfach nicht.
Ja.
Das Gegenteil gibt es ja aber schon sehr stark. Ne? Es gibt durch die Bank weg, wird sich angeschaut, eine Gruppe, die quasi Kraft, also Widerstandstraining macht und dazu proteinreichlich ernährt, lebt länger und gesünder.
Als die es nicht machen.
Als die es nicht machen, genau.
Genau. Insofern habe ich einfach einen klaren Nachweis des Positiveffekts, auf den man sich derzeit stützt. Man kann bei dem ganzen Weg um mTOR noch einen Schritt weiter gehen, dass man sagt, also, oder anders, es gab eine Studie mit Mäusen, mit Labormäusen, endlich mal nicht nur die Ratten, den hat man mehr Protein gegeben. Das bedeutet, die haben dadurch auch eben einen vermehrten mTOR-Ablaufweg. Was man gesehen hat, ist, dass sie über die Jahre hinweg oder über die Zeit hinweg mehr Ablagerungen an den Gefäßen, also Atherosklerose, entwickelt haben und dadurch natürlich ein höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wie kommt es zustande? Man hat gesehen, dass durch diese mTOR-Aktivierung eben auch eine höhere Makrophagen-Aktivierung entstanden ist, die eben so in den Blutbahnen umherschwimmen und Immunreaktionen bringen, also mehr entzündliches Milieu. Mhm. Und durch mehr Entzündung kann eben diese Plaques leichter entstehen. Jetzt kommt eigentlich so der schöne Punkt, dass man sagen kann, das ist ein Mausmodell, das hat aber halt mit dem Menschen erstmal noch gar nichts zu tun. Nur weil es beim Tier nachgewiesen ist, dass es eben zu solchen Effekten führen kann, bedeutet es noch nicht, es kann ein Hinweis sein, aber es bedeutet nicht, dass es beim Menschen auch so ist, weil eine Maus ist eine Maus, ein Mensch ist ein Mensch. Und zusätzlich auch manche Prozesse, die bei den Tieren anders ablaufen als beim Menschen. Und auch die Umgebung natürlich, in der sie sind. So eine Maus ist da ganz isoliert im Labor, ohne dass irgendwelche äußeren Einflüsse auf sie einwirken. So eine Labormaus wird deutlich länger als eine Maus irgendwie außen in der Natur. Ich habe eine andere Immunsystemreaktion, mit der sie sich auseinandersetzen. Also ich habe 1000 Faktoren, die da eben anders laufen. Es ging da wirklich nur zu sehen, habe ich irgendwie eine weitere Reaktion auf eine Proteinnahme oder Gabe, die zellulär ablaufen kann. Das hat man gezeigt, aber wie gesagt, ich kann jetzt nicht sagen, nur weil die Maus mehr Atherosklerose bekommen hat und dadurch ein Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankung, kann ich nicht 1:1 übertragen, dass ich sage, wenn jetzt der Mensch mehr Proteine nimmt, wird er auch mehr Atherosklerose bekommen. Dieser Effekt ist so noch nicht untersucht, gibt es auch keine Studie derzeit zu, und damit nicht 100% übertragbar. Aber eben wenn man in diesem Bereich mTOR, Aktivierung, Proteine guckt, stolpert man relativ schnell über diese Studie. Nur, dass man das eben einmal dividiert bekommen hat, um zu sehen, wo stehe ich denn da überhaupt.
Ja. Und jetzt ist das ja nochmal, ist das jetzt noch ein anderes Licht auf das ganze Thema Proteine, weil es das nicht so ganz unkritisch sagt, okay, einfach Proteine maximieren. Jetzt mal eine ganz konkrete Guidance sozusagen für die, die quasi zuhören. Wie gehe ich jetzt damit als mündiger Zuhörer, Zuhörerin um?
Also ich wäre da relativ entspannt aktuell, weil, wie vorhin gesagt, wir haben eine ganz klare Datenlage, dass wenn ich Proteine zu mir nehme und Kraftsport betreibe und durch diese Kombination Muskelzuwachs erlange, habe ich signifikant nachweislich, ein besseres Outcome, was meine Lebensjahre und mein Alter angeht. Das ist erstmal den Effekt könnte ich ja gar nicht haben, wenn ich durch eine andere Aktivierung irgendwie jetzt früher sterben würde. Aber ich habe den Effekt nachgewiesen, wenn ich Proteine zu mir nehme und Sport mache, habe ich ein besseres Outcome. Und dieser Effekt wäre für mich erstmal ausschlaggebend genug, um zu sagen, gut, deshalb fokussiere ich mich auf eine entsprechende Proteinaufnahme und, wie auch ungefähr in der Mitte des Podcasts gesagt, immer in Kombination mit Krafttraining. Ja, nur Protein allein bringt mich jetzt nicht wahnsinnig vor, aber Proteine mit Sport bringen mich richtig nach vorne.
Wenn man jetzt sagt, ich komme gar nicht dazu, Krafttraining zu machen, würdest du dann trotzdem diese These weiter stehen lassen? 1,6, 1,7 oder mehr Gramm pro Kilo Körpergewicht?
Also ich würde weiterhin bei den 1,6 bleiben, um einfach das, was an Muskulatur ist, zu stabilisieren. Würde aber alles daran setzen, dass ich schaue, dass ich wieder Sport reinbekomme.
Ja. Ja.
Das ist das absolute A und O.
Ja. Wie stehst du zu Fasten in dem ganzen Komplex?
Also, auch hier muss man sagen, ich möchte ja nicht nur den einen Weg haben, dass mein Körper immer nur alle Zellen anpeitscht und größer macht und weitermacht, sondern ich muss ihm ja auch die Möglichkeit geben, die geschwächten Zellen, die kaputten Zellen entweder zu regenerieren oder eben gezielt zerstören zu lassen, damit ich neue, gesunde Zellen bauen kann. Dieser Mechanismus läuft aber auch nur dann ab, oder kann nur dann ablaufen, wenn ich die Zellen nicht anpeitsche, sich fortzuentwickeln. Dieser Mechanismus passiert in Fastenzeiten. Bedeutet, ich muss einen Moment schaffen, wo ich eben mTOR nicht aktiviere, sondern genau den anderen Weg aktiviere. Und das ist so, dass ich eben Fastenzeiten generieren muss. Auch hier im Optimalfall, dass ich mehrere Stunden den Körper eben in eine Art, Anführungszeichen, Hungerzustand bekomme, wo er anfängt, die schlechteren Zellen gezielt abzutöten und eben neue, gesunde bilden zu lassen. Muss dieser Fastenmoment jetzt jeden Tag ablaufen? Nicht unbedingt zwingend. Wenn ich so organisiert bekomme, dass ich sage, ich habe meinen ausreichenden Protein-Intake tagsüber und habe zum Beispiel abends dann jetzt nicht mehr zwingenden Essen, weil ich alles den Tag über schon abgedeckt habe, kann ich das täglich durchlaufen lassen. Wenn ich das aber nicht unbedingt schaffe, dann würde ich ganz gezielt sagen, ich mache irgendwie ein bis zwei so Fastentage in der Woche, wo ich sage, da laufe ich in dem anderen Programm, aber ansonsten unterstütze ich meinen Körper.
Also das heißt, du sagst eigentlich nichts anderes, als wenn man sich sehr proteinreich ernährt, könnte es sinnvoll sein, nur um auf Nummer sicher zu gehen, was es muss nichts heißen, dass es quasi schlimm ist, wenn du es quasi nicht tust, aber auf Basis der Studienlage, weil wir eben wissen, Protein triggert mTOR an, also das Wachstumshormon, dadurch räumt die Müllabfuhr nicht auf in diesen Proteinphasen. Das ist, wenn man auf ganz Nummer sicher gehen kann, sagst du, wäre es eine Option, auch immer mal wieder Fastenzeiten quasi reinzubringen. Und dann wäre die Frage, also was heißt denn Fastenzeit? Also wie lange heißt denn nichts essen?
Ja, also schon eben diese 12 bis 16 Stunden, an die ich da kommen sollte, damit eben ausreichend dieser Aufräum-Regenerationsprozess ablaufen kann. Mhm. Ja, und da dann wirklich so lange wirklich Fastenzeit, Pause von Essen, ist so gesehen über, ja, muss man gucken, wie es für einen am besten reinpasst. Manche brauchen kein Abendessen mehr, gehen dann so ins Bett und schlafen. Hat den Vorteil, ich esse schon mal nichts irgendwie zu viel oder zu schweres. Das heißt, Schlafqualität sollte eigentlich passen. Ja? Mhm. Manche sagen, so ein bisschen Abendessen brauchen sie, lassen lieber das Frühstück weg. Wie ich das shifte, ist eigentlich egal. Hauptsache, ich komme in diesen Zeitbereich.
Ja, und 12 Stunden würde halt auch bedeuten, du schläfst 7 bis 8 Stunden und isst dann einfach 4 Stunden vorm Einschlafen oder 2 Stunden vorm Einschlafen, 2 Stunden nach dem Aufwachen nichts, dann bist du auch schon bei 12 Stunden.
Ja.
Wie gesagt, ist nichts, dass wir sagen, das wäre verpflichtend oder irgendwie sowas, aber wir sagen, du könntest es überlegen und wirklich einfach, wenn du sagst, ich will mich wirklich optimieren und ich möchte auch keine Möglichkeit unentdeckt lassen, dann könnte das von Vorteil sein.
Ja.
Also ich mache es aktuell so, also ich nehme immer nur quasi die letzte Mahlzeit, ist mein ein großes Mittagessen und dann vielleicht noch bis spätestens 15 Uhr nochmal einen proteinreichen Snack zu mir. Und dann hast du quasi erstes Frühstück um früher morgens, dann zweites Frühstück, Mittagessen, Snack, hast du 4 Mahlzeiten. Darauf verteilt jeweils 30 bis 40 Gramm Protein und dann eben danach nichts mehr. So mache ich es aktuell. Und das damit läuft bei mir zum Beispiel sehr gut. Das nur so als beispielhaften Split zum Beispiel.
Den man mal ausprobieren kann.
Ja.
Genau.
Cool, Markus, dann war es das auch schon. Haben wir das Thema Protein eigentlich von Aminosäure bis mTOR aufgearbeitet. Vielen Dank dir wie immer für deine Zeit und wir hoffen, dass wir euch zu Hause weiterhelfen konnten.
Danke dir und bis ganz bald.